war ein Teenager und sie meine Mama, aber meine Mama war sehr krank und ist gestorben, als ich mit meinem Studium begonnen habe. Wenn man mich fragt, was ist meine tatsächlich größte Angst im Leben, gibt es genau zwei. Die eine Angst ist, dass meinen Kindern oder meinen Geschwistern was passiert. Das würde ich nicht gut aushalten. Und das andere ist, dass ich eines Tages aufwache und mich nicht mehr auf das Morgen freue. Und dann sagt das eine Mädel zum anderen, es ist gar nicht wichtig, ob wir 80 oder noch älter werden. Ist völlig egal. Und das andere Mädel sagt, warum? Und dann sagt sie, schau her, wichtig ist, dass wir einen guten Moment haben. Einen guten Moment. Und das Einzige, was wir haben, ist der Moment jetzt. Der Morgen gehört uns gar nicht mehr, der Übermorgen gehört uns vielleicht auch gar nicht mehr. Wir haben nur das Jetzt, nur dieser eine Moment. Und wenn du den hast, dann war dein Leben sinnvoll.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende. Heute wieder aus Wien. Mein Name ist Julia Schnitzlein und ich spreche hier abwechselnd mit meinem Kollegen Konstantin Sacher mit interessanten Persönlichkeiten über den Tod, über Abschied nehmen, über Sterben und Ende und Neuanfänge, aber auch über den Sinn des Lebens. Heute habe ich eine ganz besondere Frau hier, Barbara Blaha. Sie ist Publizistin, sie ist Gründerin des Thinktanks Monumentum Institut und in Österreich eine der bekanntesten Stimmen, wenn es um Feminismus geht, um soziale Gerechtigkeit, um Gleichstellung und eben die Frage, wie Macht und Ungleichheit unsere Gesellschaft prägen. Liebe Barbara Blaha, schön, dass Sie hier sind.
Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Unsere erste Frage in diesem Podcast lautet ja immer gleich und heißt, wann haben Sie zum letzten Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Ist doch gar nicht so lang her, erst vor ein paar Tagen beim Einschlafen.
Wie kam es dazu?
Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich denke manchmal darüber nach, wie das so sein wird, wenn ich nicht mehr da bin. Ja, also das braucht gar keinen speziellen Trigger oder so. Das ist eine Frage, die mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang begleitet.
Haben Sie eigene Erfahrungen mit dem Tod? Also mussten Sie sich jemanden verabschieden oder haben Sie vielleicht auch jemanden begleitet?
Ich habe tatsächlich einige Erfahrungen mit dem Tod. Ich glaube, jeder Mensch ab einem gewissen Alter hat dieses, wenn man so möchte, zweifelhafte Privileg. Ich habe als Kind erlebt, wie mein kleiner Bruder gestorben ist. Da war ich noch sehr klein, 4 Jahre alt, aber da war der Tod zum ersten Mal in meinem Leben präsent. Da habe ich ihn noch kaum verstanden.
Und wie alt war Ihr Bruder?
3 Monate. Er ist dann plötzlich im Kindstod gestorben. Und als junge Erwachsene begleitet ist fast zu viel, weil ich war ein Teenager und sie meine Mama, aber meine Mama war sehr krank und ist gestorben, als ich mit meinem Studium begonnen habe. Das war ein jahrelanger Kampf. Das heißt, das Thema, ein Leben endet nicht erst, wenn man alt ist und friedlich im Bett einschlaft, sondern schon sehr, sehr jung. Sie war gerade über 40. Das ist etwas, das mich tatsächlich schon auch mein ganzes Leben lang begleitet und ich glaube auch geprägt hat.
Nochmal zu Ihnen. Sie sind Wienerin, gebürtige, kommen aus einer, wenn man das so sagen kann, Arbeiterfamilie.
Das kann man genauso sagen, ja.
Ihr Leibthema ist eben Feminismus. Sie haben gerade ein tolles Buch rausgebracht. Es heißt Funkenschwestern, wie Feminismus alles besser macht. Ich habe mir überlegt, was Feminismus und Tod auch miteinander zu tun haben und habe mir gedacht, das hat eigentlich tatsächlich ziemlich viel miteinander zu tun, weil man oft am Lebensende eigentlich klar sieht oder vielleicht auch geballt sieht, was schon die Probleme zu Lebzeiten sind. Also Frauen leben länger als Männer, aber es ist auch wieder da die Frage, ist das ein Privileg oder nicht? Also oft leben sie ärmer dafür, sind am Lebensende öfters allein. Kann man sagen, vielleicht, oder wie sehen Sie das, haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, sterben Männer angenehmer als Frauen? Sterben Männer anders als Frauen?
Ich finde, Männer und Frauen sterben ein bisschen so, wie sie auch leben. Also das sehen wir in den Daten sehr schön. Das hat ja keine biologischen Ursachen, dass wir eine unterschiedliche Lebenserwartung haben zwischen Männern und Frauen. Das hat ja vor allem mit unserer Lebenshaltung und mit unserem Lebensstil zu tun. Wir wissen, dass Männer seltener oft zum Arzt gehen. Und ich würde mal meinen, auch weniger darauf hören, was der einen sagt oder die. Wir sehen außerdem, und das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Grund, dass Männer zur Selbstüberschätzung und zur Risikoaffinität erzogen werden. Das heißt, sie nehmen auch, ja, sagen wir mal so, dumme Risiken in Kauf. Wir sehen eine viel höhere Sterbewahrscheinlichkeit, wenn es etwa um Unfälle geht. Gerade im jungen Erwachsenenalter, im Straßenverkehr, all diese Dinge sind eigentlich eher ein männliches Thema. Frauen sind vorsichtiger. Aber auch das ist, wie gesagt, nicht eine biologische Natürlichkeit, sondern ist uns angelernt worden seit dem Tag unserer Geburt. Dass wir Frauen eine biologische Besonderheit haben, die, finde ich, super spannend und ich finde, darüber wird tatsächlich noch zu wenig geredet. Wir sind eine von ganz wenigen Spezies, die sowas wie die Menopause kennen. Es gibt ja über 5000 Säugetierarten auf der Welt, aber nur 3 kennen die Menopause.
Okay, das
wusste ich. Ja, das ist wirklich heftig, wenn man sich das mal so herholt. Das sind tatsächlich nur Wale, Elefanten und Menschen, die die Menopause kennen. Und evolutionär wollte man dann auch irgendwann wissen, also die Forschung hat dann da reingeschaut und gesagt, okay, das ist interessant, warum gibt es die Menopause? Das muss ja irgendeinen Grund haben, sonst hätte das wäre das nicht entwickelt worden. Also haben sie da hingeschaut, wo es richtig wichtig ist und haben die Wale untersucht und eine Längsschnittstudie gemacht mit im Nordwestpazifik über Schwertwale und sind dort dann drauf gekommen, dass die biologische Funktion der Menopause ist, dass die Idee ist, man muss den Mechanismus, dass die Weibchen Kinder bekommen, irgendwann abschalten, weil mit jeder Geburt gibt es ein Risiko, dass das Weibchen stirbt. Und mit ihr stirbt alles, was sie weiß. Sie kann also die nachfolgende Generation oder Generationen nichts mehr lehren. Und auch bei den Walen ist es so, dass die Herde eigentlich matriarchal geführt wird. Also es führt ein Weibchen die Gruppe. Und in ganz schwierigen Zeiten, also wenn die Futterplätze leer sind, die Herde hungert und es wirklich knapp ist und es echt spitz auf Knopf steht, dann übernimmt immer das älteste Weibchen die Führung der Gruppe. Also die Idee ist, wenn irgendwer schafft, uns da rauszubringen, dann ist es die Oma.
Ja.
Das heißt, da gibt es eine besondere Funktionsweise und das kann man natürlich auch auf die Menschen übertragen. Also dass irgendwann klar war, okay, der Mechanismus, ein Kind auf die Welt bringen zu können, den müssen wir abdrehen, weil das gefährdet das Wissen der gesamten Spezies so sehr, dass es wichtiger ist, dass du lebensfähig bist. Du stirbst ja nicht, nur weil du keine Kinder mehr kriegen kannst, sondern du bleibst noch ganz lang da und dein Auftrag ist, der nächsten Generation zu zeigen, wo es ja, hingehen kann oder ihr zu helfen. Das finde ich eigentlich einen schönen Gedanken.
Ganz schöne Interpretation. Ja? Ich meine, ja, bei mir kommt das jetzt bald dieses Alter und zu denken, dass es wirklich ein Schutzmechanismus ist, der ja was Wertvolles bewahren möchte, das finde ich sehr tröstlich. Weil eben es geht auch bei uns ja nicht immer nur um Tod, sondern auch um Ende und Abschied. Und die Menopause, kann man ja schon sagen, ist natürlich ein Abschied von einer Lebensphase, die man hatte. Mit der Menopause, ja, ist, glaube ich, so, beginnt für Frauen auch was man sagt, diese schleichende Unsichtbarwerden. Ich hatte zuletzt hier die Susi Stach, die eben auch erzählt hat, einfach mit dem zunehmenden Alter, wie das dann ist, wenn man halt dann weniger gefragt wird für Rollen, wenn man eben öfter halt hört, na, willst du dich nicht doch, oder willst du ein bisschen abnehmen, willst du dich nicht anders nochmal kleiden und so. Wie erleben Sie das, diese schleichende, ja, vielleicht eben unsichtbar machen, unsichtbar werden von Frauen, das schleichende Abschied vielleicht aus diesen alten Rollen.
Das finde ich ein super spannendes Thema und führt uns genau in das Thema auch meines Buches, nämlich die Frage des Feminismus, die Frage der Unsichtbarwerdung von Frauen ab einem gewissen Alter, Eintritt in die Perimenopause oder Menopause, ist ja auch keine natürliche Notwendigkeit, sondern eine kulturelle Prägung. Was meine ich damit? Wir bringen insbesondere den Frauen bei, dass sie vor allem einen Wert haben und der Wert ist jung und schön sein. Und daran knüpfen wir den Wert, denen die Gesellschaft zuschreibt und wir knüpfen auch ihren Selbstwert ganz stark dran. Und das ist nebenbei bemerkt auch ein Multimilliarden-Euro-Geschäft. Also was uns alles an Mittelchen und Cremes und Sprays verkauft werden kann, um uns einzureden, du hältst ein bisschen länger an diesem so wichtigen Wert fest, wenn du das nur schmierst. Das ist mittlerweile auch eine heftige Geschäftemacherei. Tatsächlich ist ja das Interessante, dass es für Männer nicht so ist. Wir knüpfen den Wert von Männern nicht an die Frage, wie sie aussehen. Männer können kompetent sein, sie können Expertise haben, sie dürfen kromelierte Schläfen haben und keiner würde sagen, na, der hat hier nichts mehr zu melden. Da sehen wir schon sehr stark, wie sehr diese Körperlichkeit viel stärker ins Frausein hineingeschrieben wird von uns allen, auch gesellschaftlich. So, das heißt also, in Wirklichkeit müsste man vielleicht auf diese Lebensphase mit dem Eintritt in die Menopause und darüber hinaus nochmal ganz neu interpretieren. Gar nicht so sehr als eine Art Unsichtbarwerdung, als vielmehr als ein Befreiungsschlag. Mhm. Wir sind endlich frei von der Last, für die Männer attraktiv zu sein. Mhm. Das müssen wir dann nicht mehr.
Mhm.
Das ist auch gar nicht unsere Funktion. Und das Interessante ist, wie tief das in uns drin sitzt, merken wir daran, dass viele Frauen das als Moment der Trauer, des Abschieds, auch der Verzweiflung ist vielleicht zu groß gesagt, aber es ist auf jeden Fall eine Irritation drin und man kiefelt ein bisschen dran. Lass es mich so formulieren. Und das ist doch ganz interessant, ne? Weil das ist ja ein von außen an uns herangebrachter Wert, eine Wunschvorstellung, auch ein Kommando, eine Bürde. Wir müssen schön sein. Wir müssen sexuell attraktiv sein. Ob wir was wollen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Wir müssen dem entsprechen. Dass wir das nicht viel mehr als Befreiung begreifen, ist eigentlich ganz interessant. So tief sitzt das in uns drin.
Na, ich finde es wichtig, das dann auch umzuinterpretieren und das auch zu säen, diesen Gedanken in den Köpfen vieler Frauen und aber eben auch Männer. Aber natürlich verstehe ich schon, dass immer Veränderung heißt ja immer so es, Unsicherheit, es kommt was Neues oder Veränderung hat dann auch manchmal was Trauriges, also weil man sich eben verabschiedet von was.
Ich glaube, es ist deshalb ein Moment der Traurigkeit, weil wir keinen anderen Wert an die Stelle der Jugendlichkeit und Schönheit gesetzt haben. Es gibt gesamtgesellschaftlich keine andere Rolle für eine Frau. Selbst wenn sie beruflich extrem erfolgreich ist, wenn sie wahnsinnig kompetent ist, wenn sie viel im Leben erreicht hat, ist die entscheidende Frage immer, ja, aber will ich mit dir schlafen? So, ja, und das kriegt jeder mit, der schon einmal eine TV-Diskussion aufgedreht hat. Da sitzen vielleicht irgendwelche Experten und Expertinnen, Politiker, Politikerinnen. Die Zuschauer und Zuschauerinnen schauen sich die Frauen an und sie beurteilen vor allem einmal das Äußere. Ist die alt worden? Hat die zugenommen? Was hat's denn an? Wie ist sie geschminkt? Wie sind denn die Haare? So, also diese Zuschreibung ist unglaublich stark. Und wenn wir in die Daten schauen, dann sehen wir ja, dass, das fand ich auch einen ganz interessanten Aspekt, ich hatte das irgendwie so im Hinterkopf, aber in der Recherche des Buches ist mir das nochmal besonders bewusst geworden. Wir wissen, alle Frauen erleben irgendeine Form von sexueller oder körperlicher Gewalt im Laufe ihres Lebens. Viele Frauen erleben das zum ersten Mal schon vor dem Eintritt in die Pubertät. Das zeigen uns die Daten ganz klar. Es gibt einen Peak, also eine Art Hoch der Belästigungserfahrungen, wenn man eine junge Frau ist. Und wenn wir die Zeitkurve quasi so nehmen, dann nimmt es über die Lebensjahre auch wieder ab. Jetzt könnte man natürlich sagen, na ist eh klar, Männer belästigen nur die jungen, schönen Frauen. Würde ich sagen, nein, Männer belästigen dort, wo Frauen sich am schlechtesten schützen können, weil sie am unsichersten sind, am schlechtesten geschützt, am wenigsten Macht haben in einer Gesellschaft. Das sind Kinder und junge Erwachsene. Die sind ein leichtes Opfer. Ein viel leichteres Opfer als eine gestandene 50-Jährige, die genau weiß, wo ihre Grenzen liegen, die auch artikulieren kann, die gelernt hat, die zu verteidigen. So, und jetzt komme ich wieder auf die Frage zurück, wie sehr ist das dann auch ein Akt der Befreiung? Wenn ich auf diese Kurve schaue, dann sehe ich da schon noch ein ganz wichtiges Moment für Frauen drin, die eben schon ein paar Jahre älter sind, dass wir auch beginnen, das nochmal neu aufzuladen. Diese Lebensphase, wo wir klar sagen, hey, Moment einmal, wir haben tatsächlich nichts verloren. Es definiert meinen Wert als Menschen, als Frau überhaupt nicht, ob ich noch ein Kind in die Welt setzen kann, ja oder nein. Vielleicht habe ich gar kein Kind gekriegt. Ja, bin ich deshalb weniger Frau? Na, sicher nicht. Was meinen Wert als Frau doch viel mehr definiert oder als Mensch, ist zum Beispiel die Frage, wie gut kennst du deine Grenzen? Wie gut kennst du dich denn selbst? Wie gut kannst du das verteidigen? Wie gut kannst du das artikulieren? Wie gut kannst du für dich oder auch für andere eintreten? Das heißt, da sind wir ja schon viel, viel, viel weiter gekommen. Und ich glaube, das sollte man nochmal mit neuen Augen betrachten und auch anders feiern, welche Kompetenzen wir da auch errungen haben.
Aber aus manchen Rollen treten Frauen natürlich trotzdem nicht oder vielleicht erst recht nicht eben mit in der Mitte ihres Alters heraus. Das sind immer die der Pflegenden. Also wenn man am Beginn des Lebens oder wenn sie Leben schenken, dann sind es die Frauen, die zu Hause bleiben. Die Frauen, also immer noch mit großer Mehrheit bleiben Frauen zu Hause, kümmern sich um die Kinder, verzichten auf vieles und zum Lebensende passiert das Gleiche eigentlich wieder. Also wenn man auf den Tod schaut, dann ist das auch eine Care-Arbeit, die von Frauen geleistet wird. Frauen sind die Arzttermine machen, die am Bett sitzen und pflegen, die sich kümmern, die natürlich in den Tod begleiten, darüber hinaus, die das Grab pflegen, die die Wohnung ausräumen. Also statistisch ist es auch das alles
weiblich. Frauensache, ja.
Aber das ist anders vielleicht noch als die Arbeit mit den Kindern komplett unsichtbar. Also darüber redet eigentlich niemand, dass der Tod Frauensache ist, zumindest die.
Ja, ich würde es tatsächlich ein bisschen weiterfassen, weil wenn wir nur auf das allerletzte Kapitel schauen, machen wir ja ganz viel der Pflegearbeit unsichtbar. Ich finde ältere Angehörige, die durchaus noch fit sind und noch weit weg sind von ihrem Lebensende, brauchen ab einem gewissen Alter eine gewisse Unterstützung. Und das heißt noch gar nicht, dass es darum pflegerische Leistungen sind, aber alleine, dass man dran denkt, wie es ihnen geht. Dass man die anruft, dass man sie besuchen kommt, dass man sie einbindet in die Familienfeste, all diese Dinge. Da reden wir noch gar nicht von pflegerischer Leistung. Ja? Da hat noch keiner irgendeine Windel gewechselt. Aber auch das ist Pflegearbeit, emotionale Arbeit. Und die lastet, muss man ganz klar sagen, fast ausschließlich zum überwältigenden Anteil auf Frauen. Das merkt man schon davor im Leben. Also wie viele Männer schenken ihren Müttern Dinge, die ihnen die Ehefrauen besorgt haben. Ja? Und erinnern sich daran, dass die Mama Geburtstag hat, weil die Frau gesagt hat, du musst die Mama noch anrufen. Also die Organisation von familiären Bindungen und Beziehungen ist eindeutig eine Frauendomäne. Und auch hier, das hat nichts damit zu tun, dass wir in irgendeiner Weise dafür biologisch besser geeignet wären.
Auch nicht, nur anerzogen.
Es ist tatsächlich anerzogen. Es ist eine Verantwortung, die uns anerzogen wird. Die Forschung hatte für einen ganz interessanten Begriff. Sie nennt es Affordanz. Affordanz beschreibt eigentlich jene Signale, die uns Gegenstände schicken, damit sie eine Handlung in uns auslösen. Also jeder, der schon mal telefoniert hat und dabei einen Stift in der Hand gehalten hat, weiß, der Stift sagt ganz laut, kritzel mit mir, obwohl es eigentlich gar keine Funktion hat. Ja? Oder eine Schere sagt allen kleinen Kindern, schneide sofort Haare mit mir. Also es gibt so gewisse Signale, die hören wir sehr laut. Und ob wir die hören und was die uns genau sagen, das ist eine Frage der Erziehungsleistung unserer eigenen Eltern. Wir sehen in den Daten bereits kleine Kinder, wir reden 6, 7, 8, 9, 10, da machen die Mädchen deutlich mehr Hausarbeit als die Burschen. Und das Interessante ist nicht nur der Zeitfaktor, das ist statistisch noch am leichtesten nachzuweisen, sondern das Interessante ist auch, dass man schaut, was passiert in der Zeit. Und da sieht man da schon in ganz jungen Jahren gibt es einen großen Unterschied. Die Burschen sind zuständig für Gartenarbeiten, die sollen die Einkäufe nach Hause tragen, die sollen mal die Garage ausräumen, die sollen mit dem Hund Gassi gehen, solche Sachen. Was machen die Mädchen? Sie waschen das Geschirr, sie kümmern sich um ihre kleinen Geschwister, sie kochen oder helfen beim Kochen. Sie sind für die Wäsche verantwortlich. Also wir beginnen die, sagen wir mal, sehr geschlechtergetrennte Haushaltsarbeit, die man im Erwachsenenleben ja auch wahrnehmen können in den Daten, bereits den Kindern beizubringen. Und ein Teil dieser Arbeit, die wir den Kindern aufböden, ist eben auch, wer kümmert sich um die ältere Generation. Also wer ist dann für die Mama da, wer ist für den Papa da? Diese Art von Kümmerarbeit, die wird ganz oft nicht mal als Arbeit definiert. Das ist ja keine Arbeit, das machst du ja aus Liebe. Und das ist natürlich eng verschränkt auch mit dem gesamten beruflichen Kontext in dem Zusammenhang. Alle Berufe, die sich um die Menschen drehen, wenn man so möchte, haben natürlich das Problem, dass sie mit dem Image kämpfen von, das mache ich unbezahlt zu Hause auch, also mich um Kinder kümmern, irgendwelche Form von Putzarbeiten, aber natürlich auch die Altenbetreuung. Das sind alles Dinge, die auch unbezahlt passieren und dementsprechend verdammt schlecht bezahlt werden. Weil es kann ja nichts wert sein, es machen ja die Frauen. Und was Frauen machen, ist in dieser Gesellschaft immer weniger wichtig und weniger wertvoll.
Das ist traurig, aber es ist einfach wahr.
Ja. Ich finde es natürlich ja traurig insofern, als dass uns klar sein muss, wenn wir den Frauen die unbezahlte Arbeit zu fast 80% umhängen. Auch ihr Tag hat nur 24 Stunden. Wir wissen aus den Daten, Frauen arbeiten jeden Tag länger als Männer. Sie werden nur weniger Stunden dafür bezahlt. Und wenn sie die unbezahlte Arbeit zu Hause fast alleine stemmen, für ihr ganzes Leben lang, dann hast du natürlich das Problem, dass du weniger bezahlt arbeiten kannst.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Logisch, weil was sollst du machen? Dein Tag hat auch nur 24 Stunden. Das heißt, es gibt ganz starke wirtschaftliche Nachteile für Frauen aufgrund dieser Arbeitsverteilung der unbezahlten Arbeit. Aber man muss auch auf die andere Seite schauen. Das bemühe ich mich auch in meinem Buch klar darzustellen, dass wir nicht so tun, als wären Männer, na klar sind Männer Profiteure dieses Systems, sie können weniger zu Hause hakeln und werden dafür nicht so hart beurteilt, aber sie verlieren auch. Wenn ich kleinen Burschen schon von frühester Kindheit an beibringe, dass alles, was mit Kümmern, Fürsorglichkeit, Nähe zu tun hat, Frauensache ist, dann verkrüppel ich diese Kinder. Wie sollen die denn jemals lernen, vollumfänglich und zu 100% Mensch zu sein und ihre Menschlichkeit zu leben, wenn die Hälfte ihrer Eigenschaften ihnen von quasi Tag 1 an aberzogen wird? Das heißt, das Patriarchat verstümmelt uns auch die Männer. Und das bedeutet natürlich auch, wenn ich auf die Beziehungsfähigkeit von vielen Männern auch in meinem Umfeld schaue, steckt da nicht nur ein Mitleid für die Frauen drin, die unbezahlte Arbeit stemmen, sondern auch ganz viel Mitleid für die Männer, wo ich mir denke, ja, könnt's keine zu 100% gelingenden Beziehungen haben, weil wir haben es euch nie beigebracht. Mhm. Wir haben es sich sogar aktiv verboten.
Mhm. Und die Kehrseite davon zeigt sich eben auch wieder, finde ich, am Lebensende sehr stark. Also Männer sind ja darauf konditioniert, eben stark und produktiv zu sein und erfolgreich. Mit dem Eintritt in die Pension haben sie dann schon einen kleinen Pensionsschock. Sehr viele, die ja ihre Rollenbilder erstmal verändern müssen. Aber mit beginnenden Krankheiten oder wenn es dann aufs Lebensende zugeht und man voll angewiesen ist auf Pflege, dann ist das vielleicht, wage ich zu behaupten, für Männer schwerer als für Frauen zu ertragen und anzunehmen. Oder haben Sie da
für die letzte Phase, für die Pflegephase habe ich gerade keine wissenschaftlichen Studien parat, aber ich habe es mir angeschaut für die Frage der Arbeitslosigkeit. Also was passiert mit Menschen, wenn sie ihre Erwerbsarbeit verlieren? Und da sehen wir in den Daten sehr klar, das macht Männer psychisch fertig, Frauen nicht. Und Es ist ja auch logisch, wenn wir den Männern von Beginn an beibringen, du bist der Ernährer, du musst das Geld heimbringen und das ist deine einzige Rolle und Zuständigkeit, dein Beitrag zum gelingenden Familienleben. Na, wenn das weg ist, zieht's da natürlich den Boden unter den Füßen weg. Wenn Frauen hingegen ihre Erwerbsarbeit verlieren, dann definieren sie sich ja nicht ausschließlich darüber, sondern sie sind ja trotzdem fürsorgliche Mutter, Tochter, Freundin, was immer. Es gibt viele andere Rollen, die Frauen ausfüllen, alle unbezahlt natürlich. Aber das heißt, im Zweifelsfall sind sie in einer Phase der Arbeitslosigkeit auch resilienter, weil es nicht vollständig den Boden wegzieht. Ich würde meinen, das ließe sich vergleichen mit Eintritt in die Pension und lässt sich sicher auch vergleichen mit der Pflegebedürftigkeit. Jetzt gehe ich davon aus, dass es für Männer wie für Frauen schwierig ist, Selbstständigkeit aufgeben zu müssen. Also da das würde ich schon meinen, aber wahrscheinlich ist es in dem Rollenbild der vermeintliche Männlichkeit, man darf keine Hilfe annehmen, man darf nie nach dem Weg fragen, man muss immer alles selber machen, nochmal schwieriger, dann auf Hilfe angewiesen zu sein, ja.
Mir schießt ja gerade das Bild in den Kopf. Ich als Pfarrerin begleite ich ja auch Sterbende. Und einmal wurde ich gerufen zu einem, der ja ist 3 Tage später dann gestorben, ein Oberarzt und also sehr, sehr erfolgreich im Leben und der ein absoluter Patriarch, also wie er im Buch steht. Und er kam und lag da schon auf dem Bett, aber wollte natürlich trotzdem dann aufrecht sitzen, als ich kam. Und wollte unbedingt eigentlich auch seine Überlegenheit so sehr zeigen und hat dann mit mir in Altgriechisch versucht zu reden. Und ich kann Altgriechisch, aber ich habe es einfach auch nicht gut verstanden. Und dann habe ich gesagt, okay, das verstehe ich nicht. Dann habe ich umgekehrt, aber dann angefangen, die Ilias zu zitieren auf Griechisch. Und das hat er wiederum nicht verstanden. Und dann habe ich gesagt, sie nuscheln so, also ihr Griechisch ist so schlecht, das kann ja keiner verstehen. Und ich weiß, es war sehr interessant. Und also eben mehr solche Dinge noch. Also er hat mich immer sehr zurechtgewiesen als jüngere Frau. Mhm. Und weil ich mir dachte, es ist schon interessant, dass das wirklich bis zum letzten Atemzug in einem ist, wenn man so ein Patriarch ist, dass man dann auch auf gar keinen Fall Schwäche zulassen darf.
Das war vielleicht entscheidend in dem Moment. Ich würde noch was Zweites ergänzen wollen, weil das zeigen uns ganz, ganz viele Studien. Frauen, die ihre Rolle verlassen, die werden sozial bestraft. Die müssen zurechtgewiesen werden. Es gibt diesen wirklich schönen Metapher, Vergleich, weiß ich jetzt gar nicht, von Kate Mann, das ist eine britische Philosophin und die sagt, das eine ist das Patriarchat, also dieses Glaubenssystem, dass Männer und alles, was Männer tun, wichtig und richtig ist und was Frauen, naja, nicht ganz so wichtig und weniger wertvoll. Es gibt also eine Hierarchie zwischen den Geschlechtern. Ne? Das ist im Wesentlichen das Patriarchat und der Glaube, das sei erstens natürlich und zweitens biologisch bedingt. Es muss so sein. So, ja? Also eine natürliche Ordnung der Geschlechter, die eine Hierarchie drin hat. Und sie sagt dann, es gibt aber eben auch die, wenn du so möchtest, Strafverfolgungsbehörde des Patriarchats, das ist der Frauenhass. Und der Frauenhass steckt in ganz vielen kleinen Situationen, Gelegenheiten, Sachen, die viele Frauen schon erlebt haben. Das ist natürlich die offene sexuelle Belästigung auf der Straße, auch das ist Strafverfolgung. Aber das ist zum Beispiel auch, dass man Frauen in beruflichen Besprechungen ständig unterbricht, dass man ihre Ideen überhört, dass das, was sie sagen, keine Rolle spielt. Dass, wenn eine Frau öffentlich sichtbar ist, sie fix die Uhr danach stellen kann, nach dem Fernsehauftritt hat sie Hassnachrichten in ihrer Mailbox von ihr unbekannten Männern und so weiter und so weiter. Wenn man die Rolle verlässt als Frau in diesem Patriarchat, dann gibt es eben auch eine Art Mechanismus, die soziale Ordnung wieder zu stabilisieren. Die Frau, die den Kopf aus der Decke streckt, wird bestraft. Und ich könnte mir vorstellen, dass in der Situation der Oberarzt, der sein Leben lang die Kompetenz, ich bin ganz sicher, dass der nicht gewöhnt war, Frauen als kompetente Kolleginnen auf Augenhöhe wahrzunehmen oder auch nur zu sehen. Und wenn du dann in deiner Rolle als Pfarrerin, du warst ja dort, um die Sterbebegleitung zu machen, da hattest du ja eine berufliche Rolle, noch dazu als Frau, die jetzt irgendwie auch ein bisschen besser weiß, was als nächstes passiert, weil du hast das wahrscheinlich schon sehr oft gemacht und er ja noch nie. Na, das ist ja unerträglich. Also das muss natürlich bestraft werden, indem er dich zurechtweist, dass du etwas nicht kannst, was er eben schon kann. Ja. Also so kompetent kannst du ja wohl nicht sein.
Ja, also ja. Gut zusammengefasst, ich würde sagen, genau so war das. Aber interessant. In der Bibel spielen die Witwen eine ziemlich große Rolle. Aber es war früher auch wirklich tatsächlich ein Problem, wenn man verwitwet war, weil Witwenschaft hieß halt einfach auch Armut und soziales Außenseitertum. ich habe das Gefühl, dass Witwenschaft heute nicht mehr so das große Thema ist, obwohl es ja sehr, sehr viele Witwen gibt. Und eben, man weiß ja auch eben, dass Frauen im Alter, auch wenn dann die Männer sterben, eben einfach nicht mehr so gut versorgt sind. Sie verlieren zum Teil natürlich auch ihre Rolle, wenn sie immer die Pflegenden waren, wenn dann der Mann vielleicht tot ist, die Kinder weg sind. Hat es einen Grund, dass Witwenschaft nicht das Thema ist, oder ist subsumiert das dann mehr über Frauen im Alter, oder was ist Ihr Eindruck, Ihre Assoziation?
Was ist mit den Witwen passiert?
Ja.
Na, ich finde, da hast du schon ganz was Wichtiges angesprochen, dieser Punkt mit, früher war mit dem Status des Verheiratetseins die soziale Absicherung untrennbar miteinander verwoben. Ist der Mann weg, ist deine soziale Absicherung weg und du bist angewiesen auf die restliche Familie, die dich hoffentlich aufnimmt, und wenn du keine hast, bleibst du über und stürzt einfach in die Armut. Was haben wir dann gemacht, historisch betrachtet? Wir haben die innerfamiliäre Solidarität, die ja auch nicht immer gegeben war, genommen und auf staatliche Ebene gehoben. Wir haben den Sozialstaat gegründet. Heute muss keine Frau, die verwitwet wird, fürchten, dass sie betteln gehen muss. Einerseits, weil sie ein Anrecht hat auf zumindest die Mindestpension in Österreich. Gleichzeitig haben wir sowas wie die Witwenpension. Also ein Teil der Pension ihres Mannes geht auf sie über. Je nachdem, wie viel der gehabt hat, umso besser ist auch die Witwe natürlich abgesichert. Das heißt, vor dem Existenziellen und dem absoluten Nichts stehst du durch Verwitterung heute nicht mehr. Gott sei Dank, muss man sagen, Gott sei Dank. Und ich könnte mir vorstellen, dass mit dieser Lösung der Existenzfrage auch ein bisschen der Status an Bedeutung verloren hat.
Mhm.
Wäre jetzt mal so meine wilde These. Vielleicht stimmt es auch nicht, aber...
Ich weiß es nicht. Ich verwende allein das Wort Witwe sehr selten. Also ich irgendwie, Witwe ist im Vergleich dazu, wie oft es eben, ja, früher sicher Thema war, ist einfach, aber vielleicht haben wir da mit Witwen einfach, oder vielleicht haben Witwen hoffentlich nicht so viele Probleme wie früher, genau.
Naja, bloß es gibt viel mehr Scheidungen. Also ich würde meinen, da müssten wir jetzt echt mal in die Zahlen nach, also müssten wir wirklich nachschauen gehen, aber ich meine, These, wahrscheinlich gibt es auch rein numerisch tatsächlich weniger Witwen, weil wir Scheidungen haben und die nicht erneut heiraten, selbst wenn sie eine erneute Lebensgemeinschaft eingehen.
Stimmt.
Also auch das könnte eine Rolle spielen.
Ja. Ich erlebe bei Beerdigungen oft eigentlich, also diese Frage, was zählt im Leben, die zeigt sich auch am Schluss wieder sehr. Also wenn ich dann Familien zur Beerdigung, Trauergesprächen treffe und sage, erzählen Sie mir doch bitte mal über den Menschen, dann ist, finde ich, auch sehr klar, der Blick auf Männer ist oft ganz anders als der auf Frauen. Also
Sie erzählen
Frauen
vor allem berufliche Sachen bei Männern, oder?
Ja. Absolut. Mhm. Und die Titel und alles. Und ganz wichtig, da werden oft Lebensläufe verlesen, wovon ich ja gar nichts halte. Und bei Frauen sind es immer die Beziehungsthemen. Aber die sind eigentlich die tragen. Und ich erlebe auch, dass da die Familien immer anfangen zu weinen, wenn sie sagen, und der Mondstrudel von der Mama, der war der Allerbeste, und die Rituale, die wir hatten beim Zu-Bett-Gehen. Also dies, was von Frauen bleibt, ist vielleicht das, was mehr trägt und was Familien, was auch weitergegeben wird, wäre jetzt hier wieder auch meine These. Also wie sehen Sie das, wenn man vom Lebensende auf ein Leben blickt, was ist dann vielleicht wertvoller?
Das ist natürlich überhaupt die Gretchenfrage, oder? Was ist wertvoll im Leben? Es gibt ja dieses geflügelte Wort, wenn man am Ende seines Lebens ist und zurückschaut, denkt sich keiner am Sterbebett, hätte ich doch nur mehr gearbeitet. Also das halte ich für sehr wahr. Das stimmt aber, glaube ich, für Männer wie für Frauen. Dass die Frage, was das Leben ausmacht und was es Sinn erfüllt macht, natürlich mit den Beziehungen zusammenhängt, die man hat und die man natürlich auch gestalten muss. Was meine ich damit? Wir glauben immer, viele glauben, dass Beziehungen etwas sind, die uns passieren. Wir kriegen ein Kind, wir finden einen Mann, eine Frau, wir finden eine Freundin, einen Freund, und dann ist er da und dann ist er immer da. Ja, also ich meine, rein juristisch hast du dann immer ein Kind, solange es am Leben bleibt, aber die Frage, wie die Beziehung gestaltet ist, ist eine Frage von, wie viel Zeit widme ich dieser Beziehung? Wie viel Energie kann ich da auch hineinschütten? Wie viel Energie möchte ich da auch hineinschütten? Und ich möchte nicht geringschätzen, was in unserer arbeitsteiligen Gesellschaft auch notwendig ist an ökonomischen Voraussetzungen. Was meine ich damit? Natürlich können wir jetzt darüber lächeln, dass bei den Männern dann einreferiert wird, was sie alles beruflich geleistet haben. Gleichzeitig bin ich sehr sicher, dass die wirtschaftliche Sicherheit der Familie auf genau diesen Leistungen beruht hat, die notwendig und relevant waren, auch damit andere Menschen, zum Beispiel die Mütter, überhaupt die Zeit hatten, diese Beziehungen intensiv leben zu können. Deshalb würde ich da gern keine Hierarchie einziehen. Was ich mir eigentlich wünschen würde, ist, dass Männer wie Frauen, unabhängig von ihrem Geschlecht, jene Zeit haben und jene Ressourcen haben, die sie brauchen, damit sie gelingende Beziehungen leben können. Das würde für mich zum Beispiel heißen, sich politisch dafür einzusetzen, dass wir endlich die Arbeitszeit verkürzen. Es ist völlig verrückt, dass wir immer noch die Arbeitszeit haben aus der Zeit, wo wir alle noch mit der Stechuhr arbeiten gegangen sind und der Schreibmaschine. Heute haben alle ein iPhone im Sack, das leistet mehr als der Computer, der uns auf den Mond gebracht hat, aber wir arbeiten genauso viel. So, also diese Frage der, wie viel Arbeitszeit ist auch genug, die müsste man gesamtgesellschaftlich dringend, dringend, dringend neu stellen. Davon würden Männer profitieren, Frauen profitieren, aber vor allem auch die Kinder und die älteren Menschen in dieser Gesellschaft, weil alle mehr Zeit füreinander hätten.
Wie viel Arbeitszeit ist genug? Was würden Sie sagen?
Also ganz, 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 ganz ehrlich gefragt, glaube ich, Menschen müssen arbeiten, weil wir sind arbeitssuchende Wesen. Mhm. Was meine ich damit? Meiner Erfahrung nach halten Menschen nicht gut aus, wenn sie nichts zu tun haben. Aber das Nichts, über das muss man natürlich klug nachdenken, weil das Nichts heißt nicht, ich muss einer Lohnarbeit nachgehen oder in einer Fabrik stehen oder in ein Büro gehen und irgendwelche sinnlosen E-Mails schreiben. Aber Menschen brauchen etwas zu tun, aber das Schöne ist, sie finden sich immer etwas. Ob das ein Hobby ist, das eher in den Kunstbereich geht oder ob das die Fähigkeit ist, aus Sauerteig Brot zu backen oder das zur Perfektion zu treiben, ob das ist, mit den Enkelkindern einen erfüllten Nachmittag zu verbringen, was immer. Also Menschen brauchen Dinge zu tun. Wir sind ganz schlecht darin, still zu sitzen und nichts zu tun. Das hält man nicht gut aus. Ich glaube aber, so viel Lohnarbeit, wie wir derzeit haben, bräuchte es tatsächlich nicht für ein gelingendes Leben. Ist auch nicht gut für den Planeten übrigens. Wir arbeiten nicht nur uns zu Tode, sondern auch den Planeten. In einem ersten Schritt finde ich tatsächlich 30 Stunden sind genug. Aber es gab schon Ökonomen in den 50er und 60er Jahren, die durchaus gesagt haben, also irgendwann einmal werden 12 Stunden die Woche auch reichen.
Okay. Ja, das klingt, ja, für meinen Beruf spannend. Also da,
Führung in Teilzeit ist möglich.
Ich möchte nochmal auf Ihre eigenen Erfahrungen mit dem Tod zurückkommen. Also wenn es für Sie okay
ist. Ja, klar, klar.
Sie haben erzählt, dass Ihr jüngerer Bruder gestorben ist. Sie haben mehrere Geschwister. Sieben? Nee.
Ja. Sechs ja. Geschwister, wir sind sieben Kinder. Also ich habe drei Schwestern und drei Brüder.
Wie ist die Familie damit umgegangen? Wie haben Sie das dann irgendwann verstanden oder verarbeitet?
Ich war erst vier, als es passiert ist. Also ich habe das damals kaum verstanden. Meine Eltern haben damals auch sehr, sehr schnell entschieden, uns in irgendeiner Weise davor zu beschützen. Wir sind auch nicht aufs Begräbnis gegangen. Ja, also der wurde verabschiedet, ohne dass wir dabei sind oder dabei waren. Ich glaube, das war vor allem auch wichtig für meine Mutter. Die hat, glaube ich, für sich irgendwie entschieden, dass das eine dermaßen verletzliche Situation ist, dass sie uns nicht aussetzen möchte, dass wir sie dabei sehen, wie kaputt sie ist. So, das wäre so meine These hier. Wir haben nachher immer mal wieder über ihn gesprochen. Er war allerdings, sage ich auch in aller Offenheit, er war nur so kurz da, dass ich kaum eine Erinnerung an ihn habe. Also waren nur ein paar Wochen, die er mit uns verbracht hat. Und es ist in unserer Familie insofern schon ein Thema, weil nach ihm wurden weitere Kinder geboren und die stellen sich natürlich die Frage schon, wäre ich heute da, wenn er nicht gegangen wäre. Mhm. Mhm. Genau.
Und Ihre Mutter ist gestorben, als Sie mit dem Studium begonnen haben.
Genau, da war ich 20.
Mhm. Ging das über einen längeren Zeitraum?
Ja, meine Mutter war langkrank. Sie hatte Brustkrebs und die erste Krankheitserfahrung, da war ich Teenager, da war ich 14. Da kam dann Chemo und dann war irgendwie kurz alles okay und dann wurde eben beim Check gesehen, nein, das ist doch nicht alles okay. Dann kamen die Metastasen und dann war es ein langer Kampf. Also es waren dann schon fast 3 Jahre, wo sie noch gekämpft hat und wo man ihr beim Verschwinden zugeschaut hat. Also sie hat nichts ausgelassen, was ihr angeboten wurde von den Ärzten, um das Leben auch zu verlängern. Und hat sich auch hier wieder dafür entschieden, das nicht zum Thema zu machen mit den Kindern. Ich habe kein Gespräch über die Krankheit mit ihr geführt. Also schon die Info, da ist eine Krankheit. Aber was das jetzt heißt, in welchen Intervallen, dass das potenziell tödlich ausgehen könnte, darüber gab es kein Gespräch mit den Kindern. Auch hier habe ich das Gespräch, damals ja schon fast erwachsen oder dann auch ganz jung erwachsen, habe ich gar nicht gesucht. Ich hatte damals auch ganz stark das Gefühl, wenn sie das Gespräch nicht sucht und sie ist jene, die es betrifft, kann ich ihr das nicht aufdrängen. Ich will ihr das nicht aufzwingen. Wenn sie nicht das Gefühl hat, sie möchte das gerne thematisieren, möchte ich nicht diejenige sein, die dann zur Mama geht und Mama, ich habe übrigens nachgelesen im Internet, du wirst also sterben. Wie geht's dir damit? Damit habe ich mich nicht wohlgefühlt. Ich habe mich auch davor gefürchtet, muss ich ehrlich sagen.
Weil sie ja auch trotzdem betroffen hat. Also es betrifft ja auch die Kinder. Sterben betrifft natürlich auch.
Heute sehe ich das anders. Heute sehe ich das anders. Aber damals in dieser Teenagerphase habe ich mir gedacht, das kann ich ja der Person, die es die ja mit der tödlichen Krankheit kämpft, nicht antun, dass ich ihr dann noch die Aufgabe gebe, mich darüber zu trösten oder mich zu halten oder in irgendeiner Weise. Wenn dafür die Kraft gerade nicht reicht, dann will ich ihr das Ganze gar nicht umhängen. Das war so ein Gefühl von mir. Ich kann mich aber erinnern, und das war ein großes Geschenk, das mir meine Mutter damals gemacht hat, ich bin sehr früh ausgezogen. Also als die Krankheit am schlimmsten war, habe ich gar nicht mehr zu Hause gewohnt und hatte ein sehr schlechtes Gewissen deshalb. Also damit habe ich sehr gekämpft, ich das Gefühl, ich bin nicht genug da, ich helfe nicht genug und so. Und hatte aber auch nicht wirklich die Möglichkeit, mit ihr darüber zu sprechen, weil wenn man sie besucht hat, war sie recht schwach und froh, dass man da war und hat vor allem geschlafen, weil sie wusste, es ist ein anderer da, der sich ein bisschen kümmert. Also gab es nicht so wirklich einen guten Raum, das zu besprechen. Und dann habe ich ihr aber doch eines Nachts mal, weil es mich so gequält hat, ein kurzes E-Mail geschrieben. Ungewöhnlich, ich habe meiner Mutter kaum E-Mails geschrieben, aber die schriftliche Form der Kommunikation erschien mir da irgendwie praktisch und habe das irgendwie geschrieben, dass ich da ein schlechtes Gewissen habe und dass ich das Gefühl habe, ich müsste mehr da sein. Und sie hat mir dann sogar zurückgeschrieben und das habe ich als ganz großes Geschenk empfunden und habe ich mir aufbewahrt und versuche ich mit meinen Söhnen auch so zu leben. Sie hat zurückgeschrieben, ihre Aufgabe als Mama ist es, ihre Kinder so weit zu bringen, dass sie zur Tür rausgehen und das Leben draußen feiern können. Ihre Aufgabe als Mama ist es, uns so weit zu bringen, dass wir fliegen gehen können. Und es ist nicht ihre Aufgabe als Mama, uns so quasi an die Tür zu bringen, dass wir immer wieder zurückschauen und uns denken, wir sollten doch daheim bleiben. Sagen, dann hätte ich meinen Job falsch gemacht. Dass du draußen bist und fliegst, sagt mir, ich habe es gut gemacht. Und wenn du mal wieder kommst und mir erzählst von draußen, bin ich da und warte und höre dir gern zu. Also es war so ein, es hat mich so freigelassen. Weißt du, so, es war so ein, sie hat so dieses Fenster aufgemacht, hat gesagt, flieg, flieg, flieg. Ich bin, das ist okay. Du musst dich nicht wegen mir schlecht fühlen. Ich empfinde das insofern als Geschenk, weil ich glaube, das stimmt für Eltern, auch wenn sie nicht schwer krank sind. Es gibt diesen Moment, wo die Kinder aus der Tür treten und den Kindern dann zu signalisieren, flieg, ja, flieg, denk nicht an mich, flieg. Das habe ich als ihres Geschenk wahrgenommen und versuche ich sehr mit meinen Söhnen auch zu leben, ihnen dieses Geschenk auch zu machen.
Ja, das ist nicht so leicht. Also eben, meine Große war jetzt ein Jahr in Amerika und
ja, das habe ich auch gehabt. Mein Großer war auch in Amerika ein Jahr.
Okay. Genau. Ja, 6. Klasse. Und ja. Aber jetzt ist sie wieder da, insofern. Also ich finde es schon auch schön, wenn sie dann wieder zurückkommen, aber eben ist es wichtig, sie
rauszulassen.
Ja. Finde ich auch. Aber wie schön von ihrer Mutter.
Ja, das war tatsächlich schön, ja.
Sie haben erzählt, dass Sie jetzt unlängst erst an den Tod gedacht haben. Wie fühlt sich das denn an? Denken Sie eher daran, was ist dann, wenn ich nicht mehr da bin oder wie werde ich sterben? Haben Sie auch Vorstellungen von dem, wie es nach dem Tod ist?
Ich habe vorher gesagt, dass der Tod meiner Mutter mich, glaube ich, schon geprägt hat. Ich glaube, das der Tod eines Elternteils, wenn man nicht schon ganz erwachsen ist, prägt einen, glaube ich, immer. Für mich hat das vor allem geheißen, dass diese Phase, die viele kennen im Teenager- und jungen Erwachsenenalter, da hält man sich ja für unsterblich. Also die eigene Endlichkeit ist da einfach kein Thema. Die ist einfach abgeschaltet, die gibt es nicht. Das Leben ist unendlich vor dir. Diese Phase hatte ich nicht, weil mir das so krass vor Augen geführt wurde. Meine Mutter war, wie gesagt, knapp über 40, als sie gestorben ist, dass man stirbt, wenn man alt und tatrig ist, war auf einmal mir so vor Augen geführt, dass mir klar war, es kann jeden Tag vorbei sein. Du weißt nicht, wie lange du lebst. Du weißt es einfach nicht. Das hört sich auf den ersten Blick natürlich bedrohlich an. Auf den zweiten Blick, muss ich sagen, hat mich das durchaus auch positiv geprägt, weil es gibt im ganzen Leben eine ganz andere Form von Präsenz und ganz ehrlich auch eine andere Form von Dringlichkeit. Ich verschiebe nichts. Was weiß ich, ob ich morgen noch da bin? Also viele Leute, die mich kennen, beschreiben mich als jemand, der sagt, du brennst an beiden Enden. Und ich sage, ja, weil die Kerze kann morgen auch sein. Und ich will nicht eines Tages da sitzen und mir denken, ach, hätte ich doch nur und hätte ich doch nur, mach ich nicht. Wenn ich die Kraft habe und wenn ich es möchte, dann tue ich's. Also das meine ich, insofern hat mich der Tod meiner Mutter sehr geprägt. Schaue ich auf mein eigenes Ableben konkret? Nein, also ich habe mal mir nicht im Kopf, was, wie ich dann am Sterbebett liege und meine Liebsten um mich sitzen. So konkret sind meine Sterbefantasien nicht. Nein, es ist mehr eine Frage von, ich weiß nicht, wann es soweit ist. Ja, ich rechne nicht zwingend damit, dass ich als alter Mensch sterbe, sondern es kann mich morgen der Lastwagen holen, so ein bisschen. Insofern hat es eine dauerhafte Präsenz und kein Verschieben in die Zukunft. Was glaube ich, was nachher ist, ich bin nicht religiös. Wir sind alle nicht religiös aufgewachsen, auch nie den Religionsunterricht besucht, glaube auch nicht an Gott. Aber ich habe mal ein schönes Bild, ich weiß gar nicht mehr, wer mir es gegeben hat, aber das Bild hat mich seither begleitet und das fand ich sehr schön, weil es ja so diese Idee gibt, wenn wir sterben, verlassen wir etwas. Wir verlassen das Leben, wir verlassen jene, die uns lieben, wir verlassen alles, was wir kennen. Das ist der große Unbekannte, das große Nichts als auch große ist großer Angstraum für viele. Und das Bild, das mir jemand gegeben hat, war, wenn man geboren wird, ist es ein bisschen so, als wärst du ein Wassertropfen, der aus der Welle quasi ein bisschen hinausschießt. Die Welle bricht nach oben und ein einzelner Wassertropfen löst sich und sterben ist, du gehst zurück in den Ozean. Und das finde ich eigentlich ein schönes Bild. Ja? Du gehst zurück in das, wo du eigentlich herkommst, und das ist deshalb noch kein einsames Nichts, ja, auf irgendeine Art und Weise.
Im Gegenteil eigentlich, dann
genau,
der Teil des Ganzen.
Man ist wieder Teil des Ganzen.
Gemeinsam vielleicht auch. Aber
genau. Mhm. Also mit dem Bild kann ich ein bisschen was anfangen, auch wenn ich nicht religiös bin.
Sie sind nicht religiös, aber eben, das heißt aber auch, Sie haben jetzt keine Angst vor dem Tod, in dem Sinne, weil eben dieses Bild ist ja ein schönes. Also man sagt ja oft, Religion dient einfach dafür, dass man die Angst vor dem Tod ein bisschen mindert, oder eben dem Ganzen eine Zukunftsvision entgegensetzt. Aber für Sie ist das einfach tröstlich, oder? Also könnte man sagen, der Tod ist, Sie sind sich dessen bewusst, aber es ist nicht die Angst da.
Nein, früher schon. Ich kann mich gut erinnern, dass ich als Kind Todesangst hatte. Schon als ganz kleines Kind hatte ich wahnsinnige Todesangst. Ich erinnere mich gut daran, dass man nachts im Bett liegt und dann kommt dieser Gedanke, oh nein, eines Tages bin ich tot, ich kann dem nicht entkommen. Es gibt keine Ausweichoption, keine Route, an die ich da irgendwie vorbeikomme. Und nachher ist nichts. Und nichts kann man sich nicht vorstellen. Ja, so 4, 5, 6, 7. Also ein junges Kind. Das hat mich schon sehr erschrocken. Meine Eltern sind damit so semi-gut umgegangen. Ne? Es war mehr so ein, ja, aber dann ist eh nichts, dann ist der eh wurscht. Also, er hat mich als Sechsjährige nicht getäuscht. genau, aber diese entsetzliche Todesangst, die ich da als Kind erlebt habe, ein paar Mal in meinem Leben, das wurde besser mit dem Älterwerden und das wurde auch besser mit dem aktiv drüber nachdenken, das wurde auch besser mit der Reflexion darüber, wie sehr. Also die Leute sagen immer, der Tod gehört zum Leben und so, ne? Das ist doch so ein geflügelter Satz, der fast schon eine leere Phrase ist. So sehr gehört er in unserer Industriegesellschaft ja überhaupt nicht zum Leben. Wir sperren ihn ja aus, so gut wir können. Genau, aber ich finde, dass die Erfahrung mit dem Tod meiner Mutter eben schon dazu geführt hat, dass mir ein bisschen bewusst wurde, ein Leben ohne Tod gibt's nicht. Das Leben ist, was es ist, weil es eben endlich ist, weil es eines Tages nicht mehr ist. Und es jeden Tag soweit sein könnte. Ja. Es gibt dem Ganzen eigentlich erst die Bedeutung, die es hat.
Finde ich auch, ja. Ja, einen besonderen Wert einfach, ja, im Moment, finde ich, ja.
Da gibt es ja auch dieses schöne Bild, das habe ich letztens in einem Buch gelesen, da habe ich mir gedacht, das ist auch sehr schön. Da haben sich zwei junge Mädchen eben darüber unterhalten, wie wenn sie so auf ihr Leben blicken und eben auf das mögliche Ende auch eines Tages. Und dann sagt das eine Mädel zum anderen, es ist gar nicht wichtig, ob wir 80 oder noch älter werden. Ist völlig egal. Und das andere Mädel sagt, warum? Und dann sagt sie schon, wichtig ist, dass wir einen guten Moment haben. Einen guten Moment. Und je nachdem, wie lange wir leben, haben wir halt mehrere gute Momente. Aber eigentlich braucht man nur einen einzigen guten Moment. Das Einzige, was wir haben, ist der Moment jetzt. Der Morgen gehört uns gar nicht mehr, der Übermorgen gehört uns vielleicht auch gar nicht mehr. Wir haben nur das Jetzt, nur dieser eine Moment. Und wenn du den hast, dann war dein Leben sinnvoll.
Ja. Das glaube ich. Ich hatte hier auch die Barbara Pachel-Eberhardt, die jetzt diesen Kinofilm, also der rausgekommen ist, 4-3. Mhm. Und deren Kinder eben sehr jung, sehr tragisch gestorben sind. Aber die auch gesagt, es ist völlig egal, wie lang ein Leben ist eben. Also jedes Leben hinterlässt Spuren und jedes Leben ist lebenswert und ist gut und egal, also völlig unabhängig von der Dauer. Das finde ich schon auch einen sehr schönen und tröstlichen Gedanken. Ich habe jetzt noch gedacht, weil Sie auch meinten, der Tod wird ja unsichtbar gemacht. Das ist so, er wird ausgeklammert. Deswegen haben wir auch diesen Podcast, um bewusster ein bisschen dagegen zu steuern. Ist das vielleicht auch tatsächlich ein bisschen, ja, ein Produkt männlicher Dominanz, dass dieser Tod, also dieser Moment der Ohnmacht oder das, was endlich ist, eben einfach nicht Teil unserer Gesellschaft sein darf? Wer hätten wir den anderen Umgang mit dem Tod, wenn Frauen, ich weiß nicht, das noch mehr mitprägen würden? Weiß nicht, es fällt mir nur gerade so ein.
Ob es da eine feministische Komponente quasi gäbe, ein interessanter Gedanke. Mein erster Gedanke dazu ist eigentlich mehr, dass wir sowohl Beginn als auch Ende des Lebens quasi der Moderne unterworfen haben. Also was meine ich damit? Unser Leben beginnt auch nicht mehr zu Hause, unser Leben endet nicht mehr daheim. Unser Leben beginnt im Krankenhaus, unser Leben endet zumeist auch im Krankenhaus oder eben im Pflegeheim. Das heißt, die Modernisierung hat dafür gesorgt, dass wir es entfamilisieren. Also es kommt raus aus den Familien rein in medizinische Anstalten, wo man es vermeintlich professionell managt oder managen kann. Jetzt möchte ich auf keinen Fall der modernen Medizin umhängen, dass sie da irgendwie keinen guten Job macht. Im Gegenteil, steigende Lebenserwartung und all diese Dinge haben ja genau damit zu tun. Wir stecken viel Geld in Forschung und Entwicklung, damit wir eben auch mehr gesunde Lebensjahre erleben können. Da sind ja auch wahnsinnige Fortschritte passiert. Also nicht, dass mich jetzt jemand falsch versteht, aber gleichzeitig verlierst du natürlich ein bisschen was dadurch. Natürlich verlierst du dadurch ein Stück weit auch die Nähe zu diesen Lebensereignissen. Also wenn du nicht selbst ein Kind bekommen hast, wirst du in deinem Leben nicht erleben, dass eins geboren wird. Was ein bisschen schade, weil es ist eigentlich ein toller, kraftvoller Moment, wenn alles gut geht für Mutter und Kind. Und du wirst vor allem nicht dabei sein, wenn jemand stirbt in den meisten Fällen, bis du selber mal dran bist. Und mit diesem Aussperren des Todes, ist meine These, kommt auch ganz viel Unsicherheit. Und es kommt eine gewisse Sprachlosigkeit. Wir können nicht gut drüber reden, weil wir haben keine guten Vokabel dafür. Wir lernen nicht, darüber zu sprechen. Und das führt ja dann auch in vielen Familien dazu, dass gar nicht besprochen wird, was wünscht sich denn die Person jetzt eigentlich zu ihrem Lebensende? Wie hätte es denn gern gehabt, das Begräbnis? Oder ich glaube auch, dass ganz viele Erbschaftsstreitigkeiten so entstehen, weil keiner eigentlich weiß, wie hätten wir es denn so.
Die was hinterlassen, weigern das zu klären, weil es würde ja die eigene Endlichkeit vielleicht bedeuten oder zumindest in den Raum stellen. Ja, also das erlebe ich leider auch in der eigenen Familie, ja.
Ja, das ist ganz schwierig. Und ich finde, es ist auch ein bisschen, also ich bin noch nicht so weit, aber ich hoffe, ich mache das mal anders mit meinen Kindern, weil es bürdet ihnen so viel auf. Es bürdet ihnen so viel auf und ich finde mich auch so gut daran erinnern, wie das war, als junge Erwachsene durch diese Phase gehen, wenn die Mama auf einmal weg ist, da ist eh schon so viel am Start emotional. Also man hat ja auch gar nicht die Kraft und die Reflexionsleistung und überhaupt die kognitive Energie, dann auch noch irgendwelche komplizierten Erbschaftssachen. Nicht, dass wir irgendwas geerbt hätten, aber ich stelle es mir auch schwierig vor, ja, in diesem emotionalen Ausnahmezustand, dann mit engen Familienmitgliedern um Geld, Häuser oder Autostress. Das muss doch wirklich nicht sein, ne? Also das könnte.
Aber das Gleiche eben auch mit der Beerdigung. Also wenn man gar nichts vorher bespricht oder festlegt, dann sind die Hinterbliebenen immer total hilflos eigentlich auch und überfordert. Und das sage ich hier eh oft, das ist für mich so prägend, dass eigentlich auf fast jeder Pate ein Satz aus dem Kleinen Prinzen steht, weil das wahrscheinlich bei der Bestattung das ist, was als erstes auch
herumliegt, gell? Ja, ja, und, ja, das stimmt. Wir
können doch nicht zu all diesen Menschen passen. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Aber haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wie Sie beerdigt werden wollen?
Ja, ich habe mir über meine ganze letzte Lebensphase schon Gedanken gemacht, weil ich finde, man muss vorausschauend planen. Ist lustig für jemanden, der glaubt, morgen kann es vorbei sein. Aber trotzdem finde ich, man muss vorausschauend planen. Warum? Weil wenn man mich fragt, was ist meine tatsächlich größte Angst im Leben, gibt es genau zwei. Die eine Angst ist, dass meinen Kindern oder meinen Geschwistern was passiert. Das würde ich nicht gut aushalten. Und das andere ist, dass ich eines Tages aufwache und mich nicht mehr auf das Morgen freue. Wie schrecklich ist das, oder? Wenn es keine positive Zukunftsidee mehr gibt von, da kommt noch etwas, auf das ich mich freuen kann. Das müssen jetzt gar keine riesigen Sachen sein. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Weltwundern, aber ich sehe das bei einigen alten Leuten, dass sie dann eines Tages nichts mehr haben, auch weil der Körper nachlässt und weil alles schwieriger und schwächer und anstrengender wird. Ich kann das auch nachvollziehen, dass einem die Kraft ausgeht am Ende. Aber es habe ich auch bei meiner Urgroßmutter so erlebt, da kommt irgendwann der Tag, wo man sich nicht mehr auf das Morgen freut. So, und der kommt unterschiedlich daher, ja, in den unterschiedlichen Altersphasen auch. Und meine Vorstellung ist natürlich, dass dieser Tag, wenn alles gut geht, bei mir so möglichst spät erst kommen soll. Und das bedeutet natürlich, man muss das Alter gut vorbereiten. Also habe ich zum Beispiel zu meinem Mann auch klar gesagt, der ist ein paar Jahre älter als ich, statistisch betrachtet wird er früher sterben. Das heißt, ich werde eine, wenn alles nach der Statistik läuft, Phase meines Lebens haben, wo er nicht mehr dabei ist. Das ist für mich zuerst einmal ein gar nicht schöner Gedanke, weil ich lebe sehr gern mit dem zusammen. Auf der anderen Seite möchte ich gerne nicht in meine Zukunft schauen mit dem Gefühl und am Schluss wird es schrecklich. Das ist doch nicht cool. Also ja, natürlich wird es traurig, wenn er eines Tages stirbt, gar keine Frage. Und ich werde am Boden zerstört sein. Aber dann habe ich vielleicht immer noch, keine Ahnung, 10, 15 Jahre Leben vor mir und die soll ich dann in, also das funktioniert für mich irgendwie gucken, ne? Dann möchte ich doch nicht auf diese Phase in meinem Leben schauen, mich davor fürchten oder mir denken, oh Gott, das kommt dann auch noch und sondern habe dann zu ihm gesagt, weißt du was, lass uns darüber sprechen, auch in, kann ja auch umgekehrt bei mir sein, dass ich früher sterbe. Was ist dein Entwurf für die Zeit nach mir? Wie möchtest du es gern haben? Was stellst du dir vor? Was wünschst du dir? Und zwar gar nicht so sehr, weil ich seine Erlaubnis für irgendwas brauche oder er meine für irgendwas, sondern weil ich auch glaube, so wie meine Mutter mich damals freigelassen hat mit geh und flieg, macht es einen Unterschied, wenn der Lebenspartner geht und man weiß, der weiß jetzt sogar noch, was ich als nächstes mache. Weil wir haben es ja besprochen. Er ist ja quasi mit dabei. Und er ist okay damit. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich meinen neuen Mann anlache. Ist allerdings nicht mein Lebensplan, sondern mein Lebensplan ist auch schon so besprochen, ist, wir gründen eine Golden Girls WG mit meinen Schwestern und meiner besten Freundin. Da haben wir fix vor. Wir haben auch, wissen auch schon wo. Wir wissen schon, wer welches Zimmer kriegt. Also unsere alte Familienwohnung wird eine Alters-WG. Die Söhne wissen es auch schon. Ich habe auch schon mit meiner besten Freundin besprochen. Und wenn ich eines Tages Witwe sein sollte, dann werde ich eine Lebenspartnerschaft mit ihr eingehen, damit ich im Krankheitsfall für sie Entscheidungen treffen kann. Also das haben wir alle schon besprochen und mein großer Sohn weiß auch schon, er muss mich dann zum Traualtar bringen, wenn ich meine beste Freundin heirate. Also das ist tatsächlich ein Lebensentwurf, der auch in der Gesamtfamilie schon so besprochen wird. Bis hin dazu, dass wir mittlerweile schon am Familientisch Witze machen, dass mein Mann dann zu mir sagt, muss ich schon sterben oder geht's noch, weil ich meine beste Freundin bin. Genau.
Also das, was macht er? Hat er auch schon so?
Darüber gibt's auch Witze. Die Frage von, ist er 5 Minuten Witwer oder nur 3? Nicht, weil er so dringend eine neue Frau braucht, sondern weil die These ist, er wird ein begehrter Junggeselle sein, wenn ich einmal nicht mehr bin, weil er wirklich ein sehr liebenswerter Mann ist und nicht gern allein ist. Das weiß er auch. Und das wünsche ich ihm auch, dass er eine gute Frau findet. Sollte mich doch der LKW holen. Das wünsche ich ihm wirklich. Er soll glücklich sein.
Schön. Ich finde es auch schön, darüber zu reden und ich finde es noch schöner, darüber Witze zu machen, weil das nimmt dem Ganzen dann auch...
Es nimmt ihm diese Tragik und diese Schwere. Ja. Das stimmt. Das stimmt.
Schöne Pläne, also die Golden Girls WG.
Genau.
Die gefällt mir sehr.
Die wird super.
Ja. Ich glaube auch, das kommt mehr. Das ist ein gutes Konzept. Also ich finde es wichtig, dass man sich solche Gedanken macht und dann eben sagt, ja klar, warum sollte man denn nicht wie früher im Internat oder keine Ahnung in der
WG
wohnen?
Ja, genau.
Super.
Perfekt, ja. Ich finde es auch so ein bisschen schräg, wenn man denkt, eben mein ganzes Leben lang habe ich mit Leuten zusammen gewohnt, zuerst mit meinen Geschwistern, dann mit meinen eigenen Kindern. Gut, die ziehen jetzt vielleicht irgendwann aus, dann hoffentlich kriege ich Enkelkinder. Ich wünsche es mir wirklich.
Ja.
Bin schon ein bisschen im Oma-Denken. Mhm. Okay, und dann... Ja. Und dann steht man auf einmal da und hat 20 Jahre alleine. Na, das ist furchtbar. Also finde ich, Menschen sind soziale Wesen. Ne? Die müssen eingebunden sein in den Familienkomplex. Das ist mit ein Grund zum Beispiel, warum wir entschieden haben. Meine Großmutter, die ist mittlerweile schon 86. Wir wohnen in einem alten Zinshaus in Wien. Da haben wir eine Wohnung gemietet. Und als im Haus eine kleine Wohnung frei wurde, haben wir der Oma sofort gesagt, Oma, die richten wir dir jetzt her. Zieh zu uns ins Haus. Nicht in dieselbe Wohnung, weil du bist eine Privatsphäre, aber zumindest du bist anders eingebunden, wenn du ein Stockwerk unter uns wohnst und die Kinder laufen runter und kommen dich besuchen und du laufst hoch und holst dir die Milch und es ist ein anderes Miteinander, wenn man im selben Haus wohnt. Ja.
Ja. Aber trotzdem, eben, sie haben auch gesagt, dass ein Kind dann auch in den USA war. Wir wollen sie ja fliegen lassen und meine Große sagt jetzt eben auch schon, hat schon die Pläne über das Studium in den USA und möchte sicher nicht in Österreich leben, viel zu uncool. Aber das, ich meine, ich finde es auch wichtig, sich dann andere Pläne zu suchen, aber es sind nur gerade meine Gedanken, weil ich dann auch denke, ich wäre auch so gerne Oma, aber wenn die dann alle in den USA leben, sagen wir auch, schade. Also das Loslassen hat schon auch seine Schattenseiten.
Das hat auch seine Schattenseiten. Wobei ich dir sagen kann, statistisch gesehen musst du dir keine Sorgen machen. Alle Studien zeigen uns, die Mütter der Mütter sind die entscheidenden Großmütter, nicht die Mütter der Väter. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du keinen oder zu wenig Kontakt mit deiner eigenen Enkeltochter oder deinem Enkelsohn hast, ist zumindest, wenn du eine Tochter hast, sehr, sehr, sehr gering, wenn ihr eine gute Beziehung zueinander habt.
Okay.
Also da musst du dir, glaube ich, keine Sorgen machen.
Gut. Dein Wort in Gottes Ohr.
Mhm.
Barbara Blaha, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das schöne Gespräch, für das tolle Buch, das ich nochmal allen ans Herz legen möchte. Funkenschwestern, wie Feminismus alles besser macht.
Es gibt immerhin, wer es lieber hören als lesen möchte, ab 20. Juli auch ein Hörbuch von den Funkenschwestern.
Gut, das werden wir alles verlinken in den Shownotes. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
Das war über das Ende Folge 69. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, bewerten Sie den Podcast bitte. Am besten 5 Sterne geben auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer Sie den Podcast hören. Und schreiben Sie uns, wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie einen Gast vorschlagen wollen, an podcast@chrismon.de. Und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up-to-date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.